Ja, Shalom und herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Markus. Am heutigen Tag muss man noch Chag Sameach dazu sagen und sich gegenseitig einen frohen Feiertag wünschen, denn wir haben heute das jüdische Neujahrsfest. Wird 2 Tage lang gefeiert. Eigentlich müsste es jetzt zum Essen Apfelstücke geben, die wir in Honig tauchen und uns gegenseitig reichen, mit dem Wunsch, dass wir ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Ja, daran merken Sie, ich komme eigentlich mehr so aus dem jüdisch-messianischen Bereich. Und bin sonst im Ehrenamt beim Evangeliumsdienst für Israel tätig. Ja, Gott wandert durch Wüsten. 3 Punkte. Erstens die europäische Gottesvorstellung und ihre Reibungsflächen zur biblischen Welt, das Kartenhaussystem. Das zweite, der Anfang ist das Ziel, Schöpfung als Methodos und Telos, als Methode und Ziel. Und drittens, Mission als Exodus. Wer ein Kartenhaus baut, will zeigen, wie er mit einer labilen Konstruktion hoch hinauskommt. Allein die Größe und Höhe zählen. Belastbar muss das Gebäude nicht sein. Lange halten muss es auch nicht. In vielen Bereichen unserer Gesellschaft zeigt sich ein entsprechendes Bild. Wollte beispielsweise die Politik die Probleme unseres Landes wirklich lösen, müsste sie solch unbequeme Entscheidungen treffen, dass sie das wieder die entscheidenden Wählerstimmen kosten würde. Also baut sie wider besseres Wissens nicht selten an einem Kartenhaus. Ähnliches beobachten wir in Unternehmensentscheidungen. Ein eingeführtes schwäbisches Unternehmen wollte ein global positionierter Technologiekonzern werden und hat entsprechende Firmen zugekauft. Die mit viel persönlichem Engagement einzelner durchgesetzte Idee hat sich als Kartenhaus erwiesen und ist nach kurzer Zeit eingestürzt. Die zugekauften Bereiche erwiesen sich bald als unrentabel, konnten nicht marktgerecht reaktiviert und mussten unter hohen Verlusten wieder verkauft werden. Nun ja, die Zeche haben die Aktionäre bezahlt. Man sollte nicht meinen, dass Wirtschaftsprofis solche Fehleinschätzungen unterlaufen, aber es sind nicht nur sie, sondern viele irren mit ihnen. Tausende von Anteilseignern decken derartige Fehlentscheidungen durch ihre Zustimmung auf den Hauptversammlungen ab. Durch die Bank, Kartenhauspolitik. Menschen lassen sich von unklaren Prognosen leiten, von Stimmungsbildern mitnehmen, folgen ungeprüft den Mehrheitsmeinungen. Was viele meinen und wollen, kann nicht grundsätzlich falsch sein. Und selbst wenn irgendein unsicheres Gefühl zurückbleibt, wird die Sache doch wenigstens eine Weile halten. Und das reicht schon, zumindest besser als gar keinen Halt zu haben. Das erinnert mich an die Hutverkäuferin auf dem Münchner Oktoberfest, läuft da zurzeit gerade wieder. Wenn Leute meinten, sie bräuchten keinen Hut mit einem Gamsbart drauf, sagt die Verkäuferin, einen solchen Hut braucht man nicht, einen solchen Hut will man. Welche Absichten stecken dahinter? Der Mensch möchte begreifen. Die Welt steckt voller Rätsel und Unwägbarkeiten und diese sind nicht ohne Wirkung. Wenn da etwas ist, was wir nicht kennen, können wir es nicht einfach stehen lassen, sondern es beunruhigt uns. Denken wir uns an dieses kleine Sätzchen, das der Papst in Regensburg gesagt hat, welche Unruhe dies ausgelöst hat. Er hat ja keine Rakete in irgendein arabisches Land geschickt, sondern nur einen kleinen Satz gesagt. Oder wenn Sie das letzte Titelbild des Spiegel ansehen, wo die ganze Sache nochmal so richtig hochstilisiert und hochgekocht wird. Wir können also etwas Unbekanntes, Unbequemes nicht einfach stehen lassen. Wir können es zwar nicht einschätzen, aber es könnte ja einen Einfluss auf uns ausüben. Es könnte nach uns greifen, es könnte etwas von uns wollen, uns ungewollt überraschen, uns Schaden zufügen. Merkwürdigerweise überlegen wir nicht, dass Unberechenbares uns auch helfen könnte, dass es etwas ganz Positives sein könnte, ja, dass es Freude bei uns auslösen könnte. Nein, Unbestimmbares ist immer verdächtig, ist mit Gefahren verbunden und dieses Dogma scheint unumstößlich wie ein Naturgesetz zu sein. Was tun wir? Wir entwickeln eine Strategie. Ausgehend von der Frage, wie das Unbekannte begriffen werden kann und wie das Unbegreifbare und Ungreifbare umgriffen werden kann. Danach suchen wir das Werkzeug, das für diesen Job geeignet ist. Es kann nur etwas sein, das wir kennen. Möglicherweise ist das Unbekannte nur mit einem noch nicht bekannten Werkzeug zu erfassen. Das ist auch meine persönliche Anfrage an das Thema von vorhin, Theologie des Alten Testaments oder Religionsgeschichte des Alten Testaments. Möglicherweise braucht man eine Methode, die bisher noch gar nicht bekannt ist und die aus dem Alten Testament selbst herauskommt, um das Alte Testament wieder fassen zu können. Das ist ein unbequemes Gefühl, denn bei den Methoden und Werkzeugen würde man gern in irgendeine Schublade greifen, die man schon kennt. Geschichte als Objektivität oder Theologie als Dogma, das ist leicht zu handeln, aber möglicherweise ist beides das falsche Werkzeug. Also wir greifen auf etwas zurück, das wir kennen und möglicherweise, aber nur möglicherweise, ist das Unbekannte mit einem solchen Werkzeug zu fassen, höchstwahrscheinlich mit einem unbekannten Werkzeug. Aber dieses Vorgehen, so sachgerecht es sein mag, nämlich das unbekannte Werkzeug anzuwenden, ist unmöglich, denn wir haben es mit zu vielen Unbekannten zu tun. Das heißt, wir sind gezwungen, ob das nun richtig ist oder nicht, mit bekannten Größen an das Unbekannte heranzugehen. Wir tun einen Schritt, nicht weil wir von ihm überzeugt sind, sondern weil er der uns einzig Mögliche erscheint. Wir haben keine große Auswahl, sondern wir ergreifen den Strohhalm. Es gäbe noch die Möglichkeit, gar nichts zu tun. Aber dagegen spricht die drängende Unruhe, die vom Unbekannten, uns selbst und von anderen ausgeht. Dabei stellt sich die Frage schon gar nicht, ob das Unbekannte tatsächlich eine Unruhe ausstrahlt oder ob diese Unruhe ihm nur zugeschrieben und gefühlt wird, weil es eben unbekannt ist. Der Mensch sucht Ruhe. Unfassbare Realitäten schaffen ihm aber das Gegenteil. Was er nicht im Griff hat, könnte ja ihn im Griff haben. Aber wie wird der Mensch frei von Zugriffen, von Belagerungen? Wie wird er frei von Instrumentalisierungen? Eine berühmte klassische Antwort ist die der Stoa, der sogenannten stoischen Ruhe. Der Mensch soll die Begierden beherrschen, weil diese den Menschen beherrschen und folglich zu Unfreiheit führen. Seneca beschreibt diesen Menschen als einen in Ketten gelegten Sklaven, dagegen der Stoiker. Je tugendhafter er lebt, umso mehr Freiheit erlangt er. Das Lebensideal ist die absolute Freiheit, die aber erst mit dem Tod und somit der Befreiung von jeglichem körperlichen Verlangen erreicht werden kann. Deshalb haben so viele Stoiker auch Selbstmord begangen. Der Mensch, der tugendhaft lebt, wird von Seneca als wackerer Soldat beschrieben, der alle Lasten gerne trägt. Er hat sich in die stoische Apathie, in die Leidenslosigkeit und die Leidenschaftslosigkeit und in die Ataraxie, die vollkommene Seelenruhe, wörtlich die Unerschütterlichkeit, hineingesteigert, sie angeeignet und lebt nun in der angeblich stoischen Ruhe. In Teilen gleicht diese Ethik der Christlichen, wie zum Beispiel das Tragen von Lasten, aber auch modernen westlichen Verhaltenskodizes, zum Beispiel cool zu bleiben und keine Effekte und Emotionen zu zeigen, die als unkontrolliertes Fehlverhalten von der sozialen Kontrolle stigmatisiert werden. Umgekehrt lösen solche sozialen Normen Gegenreaktionen hervor in zahlreichen Popsongs, thematisiert unter dem Stichwort To Lose Control. Ich verliere die Kontrolle, ganz bewusst. Das Zweite, Schöpfung als Methode und Ziel. Der Mensch hat Hunger. In Genesis 2,7 heißt es, und Gott hauchte dem Menschen seinen Odem ein, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Für dieses lebendige Wesen oder Seele steht im Hebräischen das Wort Nefesh, ein anthropologischer Schlüsselbegriff im Alten Testament. 750 Mal taucht der Begriff im AT auf, wenn vom Menschen die Rede ist. Was bedeutet dieses Wort? Es kommt aus dem hebräischen Kosmos und lässt sich nicht einfach übersetzen. Die Übersetzung lebendiges Wesen oder Seele gibt nicht wieder, was gemeint ist, und klingt vergeistigt oder ontologisch verfärbt. Manfred Seitz erläutert dazu, wir blicken durch diese drei Buchstaben in eine ganz andere Welt. Nefesh hat verschiedene Bedeutungen. Die plastische und bildhafte Grundbedeutung ist Gurgel, Kehle. Also so ward der Mensch eine lebendige Gurgel oder Kehle. Wenn der Mensch erscheint, dann unter dem Organbegriff des Aufnehmens von Nahrung und Sauerstoff. Und damit ist in der Lebensunmittelbarkeit des Hebräischen, in dem es keine theoretischen Begriffe gibt, sondern nur Begriffe, die ein breites Spektrum von dem, was wir als theoretisch bezeichnen, bis hin zum ganz leibhaften, erdhaften, existenziellen Reichen. Es gibt also keine sophistisch abgeblasten Begriffe wie in der hellenistisch, griechisch und europäischen Welt. Es soll gesagt sein, das nie zu befriedigende, das nie zu stillende Organ des Menschen bestimmt den Menschen. Der Mensch ist der Angewiesene, der Bedürftige, der Aufnehmende, der Hungrige. Er ist ständig auf etwas aus, von einem Verlangen bewegt, auf etwas hin angelegt. Er hofft und sehnt. Es drängt ihn in eine Zukunft, in eine Erfüllung hinein. Er kann nie bei dem stehen bleiben, wo er gerade steht. Das Glück ist nie im Moment, auch nicht im Nietzschen Sinn in einem sich ständig rotierenden Moment. Zum Beispiel, dass er stets auf etwas Neues wartet. Ja, dass er gar eine Gier nach Neuem hat, eine Neugier. Welche Unstillbarkeit zeichnet sich hier ab und welche Tragik? Weil alles, was der Mensch an Neuem entdeckt und schafft, im selben Augenblick, in dem er es neu ergriffen hat, wieder abzunehmen und zu veralten beginnt. Das Neue wird immer innerhalb der verrinnenden Zeit entdeckt. Um neu zu bleiben, müsste es sich permanent erneuern. Das heißt, sich ständig verändern, so dass das Neue sich selbst andauernd überholt. Gleich oder aktiv zu bleiben, das reicht noch nicht. Neu zu sein heißt, dass sich Unbekanntes präsent und zugänglich macht. Und in der Tat hungert uns nach eben solchem Neuen, das über das Bisherige hinausragt und nicht dem Bekannten aufgeht. So ist die Suche nach Neuem eines der wichtigsten Kennzeichen des Menschen, an dem seine Unstillbarkeit deutlich wird. Nefesh ist also ein innerer Vorwärtsdrang des Menschen über sich hinaus. Er möchte sich transzendieren, über sich hinaus schreiten, um seinen Hunger zu stillen. Dieser Vorwärtsdrang darf jedoch nicht auf eine innere geistliche Ebene reduziert werden, sondern ist immer körperlich verifizierbar. Nefesh ist auch nicht der durch einen Leib individualisierte Geist, quasi die äußere Hülle des Geistes. Vielmehr ist Nefesh das organische Zusammenwirken von Geist und Leib. Beide konstituieren einander gegenseitig. Sie sind wie eine gute Ehe, wo das eine nicht ohne das andere sein kann. Das ist aber keine Definition des Menschen, sondern allenfalls der Versuch einer Beschreibung seiner Bewegungen, die nicht definierbar sind. Karin Struck beschreibt in ihrem Roman Klassenliebe, wie der Mensch von einem ständigen Drang des Einverleibens bewegt wird. Essen als Weltaneignung, als Geborgenheitssuche, als Identitätssuche. Sie schreibt, ich denke darüber nach, warum im Krieg die Zigaretten so lebenswichtig sind. Wichtiger als alles andere, Eine Zigarette ist etwas Warmes mitten im Gemetzel. Der Mund also als das einzige Organ, das unbeschränkt aufnehmen kann. Zitat Ende. Wäre der Hunger zu stillen, gäbe es nicht mehr die Unzahl von Romanen, die das Geheimnis des Menschen und damit das Geheimnis Gottes aufdecken wollen und doch nie an ein Ziel kommen. Ernst Bloch, der Tübinger Philosoph, wurde einmal gefragt, in seinen Werken klängen so viele religiöse Hintergründe an, ob er denn noch eigentlich Atheist sei. Auf die Frage hat er geantwortet, um Gottes Willen ja. Ja, vielleicht typisch für diese Literatur, die auf der Suche ist, den Hunger zu stillen. Die Literatur vom Nachjagen des Menschen, damit er sein Leben sättige und befriedige. Je mehr über den Menschen nachgedacht und geforscht wird, desto mehr entzieht er sich allerdings dem, was über ihn gewusst wird. Er ist nicht zu fassen. Zwischen Mensch und Mensch ist eine Verstehensgrenze, die unüberschreitbar ist, eine Grenze, die den Menschen abgrenzt, umgrenzt und gefangen hält. Was gäbe der Mensch, um dieser Einsamkeit zu entrinnen und das Getrenntsein zu überwinden? Die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel ist ein solcher Versuch, diese Trennungen zu überwinden in einer unbeschränkten Kommunikation. Auf alten Bauernhäusern in Kärnten ist zu lesen, der Geist des Menschen wird nicht satt von allem, was die Erde hat. Den Menschen sättigt nicht die Zeit, ihn sättigt nur die Ewigkeit. Enthält dieser Hausspruch nicht die Antwort auf die Frage, worauf der Mensch eigentlich aus ist? Wem jagt er eigentlich nach in der Aneignung und Einverleibung der Suche nach dem Sein? Die Psalmen deuten an, dass Gott der Einzige sei, der weiß, worauf die Nefesh aus ist und was sie braucht. Siehe, Gott hilft mir. Der Herr als Einziger stützt meine Nefesh. Oder, das war Psalm 54, Psalm 62, Vers 2, meine Nefesh ist Stille zu Gott, der mir hilft. Der die Nefesh zu sich hingeschaffen hat, als Gottesbedürftige, sorgt sich um die von ihm getrennte Unstillbare. Er sucht sie und kommt ihr entgegen. Das ist seine Mission aus Liebe. Ihren Höhepunkt findet sie in der gewaltigen Heilsperspektive des Neuen Testaments. Der Schöpfer der Nefesh sorgt sich um den Menschen, der sich von ihm distanziert hat. Er kommt ihm entgegen im Durstschrei des Gekreuzigten. Im Durstschrei enthüllt sich die Mission Gottes als personifiziert. Solidarisiert sich Gott mit den Bedürftigen als Leidender unter Leidenden. Gott stirbt vor Hunger und Durst, vor Gottverlassenheit und Gottbedürftigkeit. Ja, wie Luther formulierte, Gott selbst ist tot. Seine Mission führt in die tiefste Tiefe, in die wüsteste Wüste menschlichen Lebens und Siechens. Dort sucht und sorgt sich Gott um den Menschen. Er zieht uns nicht von oben aus dem Sumpf, sondern er schiebt bildhaft von unten. Gott steckte in seinem Sohn Jesus noch tiefer im Sumpf als wir. Warum? Weil wir ihn dahin gebracht haben mit unserer Gottesrebellion und weil er noch tiefer gehen musste, um uns einen neuen Grund zu bereiten. Das war der bittere Kelch seines Auftrags, seiner Mission, den er ausgetrunken hat, der Kelch des gerechten Gerichts, den eigentlich der Mensch austrinken müsste. In der Mission geht der menschgewordene und menschensuchende Gott weiter in die Welt und die Geschichte. Gott selbst ist der zentrale und höchst aktive Missionar, der auf seine Weise, nämlich durch die Niedrigkeit und Schwäche von Menschen, wie er auch selbst schwacher Mensch wurde, Menschen die Teilhabe an seiner Erneuerung durch den Glauben gewährt. In der Mission nimmt sich Gott auf ganz unterschiedlichen Wegen und Methoden des bedürftigen Menschen in seiner Unstillbarkeit, Friedlosigkeit und Einsamkeit an. Er sucht ihn, gibt sich als Helfer, beruft ihn zur Gemeinschaft. Er hilft zum Leben. Er selbst tut es. Autor und Motor der Mission ist Gott selbst. Auch wenn dem äußeren Anschein nach wir Menschen die Subjekte der Mission sind. Es muss sprechend und erkennbar werden, dass er es ist. Nicht, dass wir etwas für ihn tun oder gar ihm bieten wollen. Wir sind nur seine Knechte und darin sind wir froh und getrost, dass wir das sein dürfen. Wir beugen uns vor ihm und schauen auf mit einem entlasteten Herzen, sind mit Freuden seine Kinder. Ich halte nochmals fest, Mission ist die Begegnung Gottes mit dem bedürftigen Menschen, im menschlichen Zeugnis von der Sorge Gottes um unser Dahingegebensein in den Hunger des Gottesverlustes und von dem Helfer und Retter Jesus Christus, dem wir glauben dürfen, dass er uns inmitten aller Nöte zum Leben verhilft. Vielleicht nochmals in einem Bild verdeutlicht. Gott blies dem Menschen seinen Odem in die Nase und er wurde eine Nefesh, eine lebendige Seele. Mission steht unter den gleichen Vorzeichen, dem Hauch des Geistes die Nefesh zu öffnen. Bei den Maori in Neuseeland gibt es als Begrüßungsgeste den Hongi, einen Nasenkuss. Symbolisch wird dabei ein Lebenshauch ausgetauscht. Mission kann ähnlich verstanden werden als persönlich aneinander teilhaben und teilgeben, als fassbare Lebensunmittelbarkeit, als Austausch des Lebenshauches. Die Bildung der Ebenbildlichkeit Mission als bildnerisches Gestalten. Der Ägyptologe Jan Assmann vertritt in seinem Buch Mose der Ägypter Entzifferung einer Gedächtnisspur die These, der monotheistische Glaube an den wahren Gott sei der Grund für die Unterscheidung von wahrer und falscher Religion und damit Ursache von Intoleranz, Ausgrenzung und Gewalt. Im Rahmen seines kulturgeschichtlichen Projekts sieht Assmann das exklusive Wahrheitsdenken als Grundübel aller religiösen und davon herkommenden Konflikte, einschließlich fundamentalistischer Gewaltbereitschaft. Der Sündenfall der monotheistischen Unterscheidung werde umso deutlicher, zumal er als Einbruch in den Religionsfrieden des Paradieses eines antiken polytheistischen Kosmotheismus darstelle, so schreibt er. Im Unterschied zu den primitiven Formen von Stammesreligionen sei der hochstehende antike Polytheismus in der Lage, die differenzierten Götterwelten von der einen Kultur in die andere zu übersetzen. So zum Beispiel in der Übertragung ägyptischer Gottheiten ins Griechische und wiederum griechischer ins Römische und Lateinische. Die Kulturen seien verschieden, aber die Götter die gleichen. Durch diese kulturelle Leistung der Übersetzbarkeit der polytheistischen Gottheiten ließe sich die Fremdheit zwischen den Religionen und Kulturen überwinden und eine gemeinsame Basis der Allianz und Verständigung finden. Denn die verschiedenen Völker verehrten verschiedene Götter, aber niemand bestritt die Wirklichkeit fremder Götter und die Legitimität fremder Formen ihrer Verehrung. Den antiken Polytheismen war der Begriff einer unwahren Religion, sagt Assmann, völlig fremd. Die Götter fremder Religionen galten nicht als falsch oder fiktiv, sondern in vielen Fällen als die eigenen Götter unter anderem Namen. Man achte auf die letzte Stellungnahme des Papstes, wo er sagte, was wir mit dem Islam gemeinsam hätten. Und er drückte ja seinen Respekt vor dem Islam aus, um den Frieden, so gut es geht, wiederherzustellen. Was uns verbindet, ist der Glaube an den einen Gott. Er hat es aber in einer monotheistischen Weise verstanden. Nicht, dass er und der Islam denselben Gott hätten, sondern wir glauben jeweils an einen Gott. Also eine hochintelligente und durchdachte Formulierung, die natürlich von außen vielfach missverstanden wurde, als hätte man den gleichen Gott auf beiden Seiten. Aber das wollte er im Grunde nicht sagen. Ja, an die Stelle der universalen Übersetzbarkeit und der Annahme einer zugrunde liegenden Identität der Gottheiten, sagt Aßmann, trete nun die mosaische Unterscheidung in wahre und falsche Gottesbegriffe, was Ausgrenzung und Gewalt nach sich ziehe. Bis in die Freiheits- und Emanzipationsbestrebungen der Aufklärung und Moderne hinein stünden sich nun diese beiden Paradigmen von Mono- und Kosmotheismus gegenüber. Darum müsse man sich an die älteren Erbschaften des Kosmotheismus und seiner paradiesischen Zustände erinnern, den Monotheismus als Wurzel aller modernen Übel erkennen und diese mit einer polytheistischen Verheißung überwinden. Wie sind diese Thesen im Kontext der Mission zu sehen? Sind wir als Missionare nicht geradezu der Inbegriff der Intoleranz? Bringen wir mit unserem Christus allein nicht Unfrieden in die paradiesischen Zustände der Götterwelt? Hans-Peter Hempelmann hat Klarstellungen und Entgegnungen zu Aßmann geschrieben, die mich angeregt haben, folgende für unsere Frage hilfreich erscheinende Punkte zu benennen. Der israelische Monotheismus geriert sich nicht als Überlegenheit, sondern meist als Leiden an der Unterlegenheit. Die im Namen des einen Gottes Redenden erleben Machtlosigkeit, Anfechtungen, Selbstzweifel und Verfolgung. Sie sind weit davon entfernt, politisch repressiv zu wirken. Entsprechend ist im Neuen Testament der referenzielle Fokus auf Jesus Christus als den Herrn der Welt, dem alle Macht gegeben ist, unauflöslich mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz verbunden. Paulus sagte: Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Offenkundige Intoleranz entstand erst bei der Verbindung von Monotheismus und politischer Macht. Die Alleinherrschaft Gottes zeigt sich gerade nicht in Machtdemonstrationen, sondern in seiner Selbsthingabe aus Liebe. Gott wirbt um den Menschen aus Liebe und er wirbt durch Liebe. Er kommt als Dienender, er beugt sich unter die Not der Menschen, er wäscht den Seinen die Füße, ohne dadurch einen Anspruch auf Anerkennung abzuleiten. Er ist ein helfender Gott, der nicht mit Hintergedanken umgeht und kalkulierend handelt. Seine Hilfe verfolgt keinen Zweck außerhalb von ihr. Darin unterscheidet er sich von kosmotheistischen Gottheiten, von dem Ansatz do ut des, also ich gebe dir, damit du mir wieder etwas gibst, dessen Gottheiten keinesfalls zweckfrei agieren, sondern auf die Bestätigung und Steigerung des eigenen Imagepotenzials ausgerichtet sind. Ich habe es in Korea gesehen, wie aufgeklärte, moderne, junge Menschen an dieser Stelle in eine archaische Welt zurückfallen und einem Götzenbild alle Ehre zukommen lassen. Die Übersetzung und Übertragbarkeit der polytheistischen Phänomene sind noch kein Argument für ihre Lebensqualität. Die ihnen zugeschriebenen Friedensfähigkeiten verdanken sie jenem Potenzial an Unfreiheit, durch das sie Menschen gefangen halten und zwingen, ihnen dienen zu müssen. Dies kann allenfalls als Befriedung gesehen werden, jedoch nicht als Friede. Das also ist der Preis dieses Paradieses. Die Übersetzbarkeit resultiert eher aus einer archetypischen psychischen Befindlichkeit der Menschen, der gemäß sie transkulturelle Konstanten von Bedürfnissen, Wünschen und Sehnsüchten zeigen, die in jeder Kultur vorkommen, weil sie eben rein menschlicher, anthropogener Natur sind und nicht spezifisch kultureller oder ethnischer Natur. Und diese Bedürfnisse werden nun auf transzendente Größen projiziert, die gleichermaßen wie die anthropologischen Bedürfnistypen gesellschaftsübergreifend sind. So besteht zum Beispiel in jeder Gesellschaft und jedem Menschen ein Bedürfnis nach Schutz, Erfolg, Fortbestand, Sinndeutung, Endlichkeitsbewältigung und so weiter. Dass dafür vergleichbare Göttertypen geschaffen und praktischerweise aus einer anderen Kultur übernommen wurden, ist bei vergleichbarer Bedürfnislage des Menschen nicht weiter verwunderlich. Wenn Aßmann behauptet, mit der mosaischen Unterscheidung sei der Hass in die Welt gekommen, ist darauf zu verweisen, dass der Polytheismus historisch gesehen alles andere als eine Ära des Friedens hinterließ. So sehr religiöse Kongruenzen zwischen den entsprechenden Völkern in der Antike bestanden haben, haben diese nicht zu einer Völkerverständigung und politischen Stabilität geführt. Vielleicht haben Sie es gestern Abend im Fernsehen gesehen bei Günter Jauch, eine der Lieblingssendungen meiner Frau, die ich dann gezwungenermaßen auch mit anschauen muss. Ist ja auch immer interessant und man lernt was dabei. Da wurde vom Attischen Krieg berichtet, also die Griechen haben gegen die Peloponnes gekämpft, also zwei Gebiete, die kulturell vergleichbar waren, die von den geografischen Gegebenheiten, von ihrer Herkunft vergleichbar waren, die ganz, ganz eng aufeinander bezogen sind und die sich doch nicht miteinander vertrugen, trotz ähnlicher Götterwelt. Ja, also diese antiken Beispiele, da ließen sich zahlreiche anführen, noch dramatischer die kriegerischen Auseinandersetzungen im begrenzten Raum der Flussoase des Zweistromlandes, wo die religiöse Konsistenz hoch war, ist beredtes Zeugnis für die Strukturschwäche des polytheistischen Ansatzes. Seine Tragfähigkeit in Gestalt stabiler Friedensverhältnisse nachzuweisen, dürfte historisch gesehen nicht möglich sein. Auch heute polytheistisch-religiöse Völker und Volksgruppen, etwa afrikanische Stämme, zeichnen sich nicht durch besondere Friedensliebe aus, sondern sind oft in jahrelange Stammesfäden verstrickt. Zur Toleranz. Wäre der Polytheismus in Wahrheit tolerant, könnte er auch einen ägyptischen Echnaton oder einen Mose tolerieren. So gesehen geht die Aggression nicht von den Monotheisten aus, sondern von der intoleranten Haltung der anderen Seite. Selbst wenn eine Religion als falsch bezeichnet wird, ist dies erst dann ein Grund zur Gegenwehr, wenn diese Behauptung mit Gewalt durchgesetzt werden soll. Zum Beispiel wurde Jesus von den jüdischen Autoritäten als theologisch irregeleitet abgewiesen und schließlich mit Hilfe der römischen Besatzer umgebracht. Er selbst indessen verhielt sich tolerant, tragend und ertragend, jede Gegengewalt ablehnend und hieß den Petrus sein Schwert wegstecken. Anders in der späteren Staatskirchenära, die Missinterpretation des Christentums als mit Staat und Politik verbündeter Machtfaktor führte zu Gewalt und Ausgrenzung, auch gegenüber Juden. Dies wiederum liegt nicht ursächlich am Monotheismus, sondern an der Verknüpfung von Religion und Politik. Auch polytheistische Systeme haben in Verbindung mit der Staatsgewalt zur Gewaltausübung beigetragen, wenn wir etwa an die Durchsetzung einer einheitlichen Reichsreligion bei den Römern denken. Hier steht darum nicht die Frage des Polytheismus oder Monotheismus zur Debatte, sondern die der Religion als Erfüllungsgehilfin der Macht. Augustin hat geschrieben, die Herrschsucht, die Libido dominandi, die Begierde zu dominieren, ist es, die die Herzen der Sterblichen in grausamste Tyrannei verwüstet. Solche Tyrannei macht vor keiner Religion Halt, nur weil sie eine bestimmte Form und Gestalt hat, sondern sieht zuerst die eigenen Zwecke und wie sie die Religion diesen dienlich machen kann. Das heißt, beide religiösen Systeme können eingesetzt werden, dass sie zur Intoleranz gegenüber der jeweils anderen Seite beitragen. Drittens, befreit, gesandt, ausgezogen, Mission als Exodus. Wenn Gott die hebräischen Sklaven in Ägypten gelassen hätte, dann hätte es keine Nation Israel, die im verheißenen Land lebt, keine Propheten, keinen König David, keinen Tempel, keine priesterliche Regierung und so weiter gegeben. Jedes Eingreifen Gottes, das im Alten Testament berichtet wird, angefangen bei Josef über den Exodus, die Vernichtung Goliaths, das Durchkreuzen der Pläne Hamans bis hin zu den Verheißungen Maleachis über eine kommende Rettung, all das war für die Apostel wie für die Rabbiner genauso real, ein Eingreifen Gottes. So schreibt es Walter Riggins. Wenn ein Heide Christ wird, so gerät er in die zentralen Themen des Christseins unweigerlich in einen jüdischen Kontext. Das heißt umgekehrt, eine Kontextualisierung der biblischen Botschaft in eine heidnische Gesellschafts- und Kulturwelt hinein ist nicht vollständig, sondern nur teilweise möglich. Eine komplette Inkulturation würde eine Ausklammerung Israels und damit eines grundlegenden Elements der Heilsgeschichte bedeuten, was wiederum eine Verdunklung von Gottes Wirken in der Heidenwelt bedeuten würde. Mission und Gemeindebildung beginnen nun einmal bei den Wurzeln Israels und können auf keinen anderen Grund aufbauen. Gott selbst hat sich die Freiheit genommen, einen Abraham aus seinen heidnischen Verflechtungen zu befreien, ihn in ein neues Land zu senden und ihm auch die Kraft und den Mut zu geben, dies alles umzusetzen. Sehen wir die heutige Mission in einer bleibenden Kontinuität zu diesen Anfängen und auf sie aufbauen, kommen wir um einen heutigen Bezug zum Alten Testament und erwählten Volk Israel nicht herum. Wenn ein Nichtjude zum Glauben kommt, taucht er zugleich in eine Sprachwelt ein, die nicht seine eigene, auch nicht die Sprache Kanaans, sondern die Sprache Israels ist. Deshalb wehre ich mich gegen die oberflächlichen Kennzeichnungen und mithin die Entehrung der biblischen Sprache als Sprache Kanaans, wenngleich Sprache Kanaans verstanden als ein emotional frömmelnder Sprachcode einer christlichen Insider-Subkultur keinen wesentlichen, ja oft kontraproduktiven Beitrag zur Mission darstellt. Jedoch grundsätzlich wird eine hebräische Sprachwelt für einen Christen unumgänglich sein, denn Begriffe wie Messias bzw. Christus, Bund, Berufung, Erwählung, Erlösung, Heiligung haben schließlich konstitutiven Charakter. Wenn eine jüdische Person zum Glauben an Jesus kommt, wird sie zwar nicht unbedingt mit neuen Begriffen konfrontiert, erlebt aber eine nicht selten erschütternde Erkenntnis im Blick auf ihre bisherigen Lebenskonzepte. An den Anfängen des Gottesvolkes steht ein missionarischer Vorstoß Gottes, der bereits mit Abraham in Mesopotamien und Israel am Sinai beginnt. In den Bezeichnungen für Kirche im Neuen Testament, so betont Paul Minyar, spiegelt sich Gottes Handeln mit Israel. Die frühen christlichen Gläubigen verstanden es so, dass die zentralen Aussagen über das Reich Gottes und über Gottes Handeln im Zusammenhang mit dem Bündnis des Alten Testamentes stehen. Beides sind missionarische Schritte Gottes in die von ihm abgefallene Welt hinein. Die Bezeichnungen, auf die man trifft, sind Israel, ein erwähltes Geschlecht, eine heilige Nation, die 12 Stämme, die Patriarchen, die wahre Beschneidung, Abrahams Söhne, der Auszug, Davids Haus und Königreich, der Überrest und die Erwählten. Der, den wir als Christen Gott nennen, ist der Heilige Israels. Er ist der, den Jesus von Nazareth Abba Vater nannte. Die Erwählung Israels als Gottes missionarischer Vorstoß in die von ihm abgewandt existierende Schöpfung entspringt einem Vorsatz, der allein in seiner Liebe begründet liegt, die Erlösung seiner Schöpfung durchzuleiten und zu vollenden. Gottes gnädiges Wesen hat ihn dazu bewogen, sich offenbarend in die Schöpfung hineinzubegeben und noch viel weitergehend sich auf ein enges Bundesverhältnis mit ihr einzulassen. Israel war dazu berufen, in besonderer Weise der Ausführende der Mission Gottes zu sein. Das ist das Einzigartige an Israel, dass es quasi zum Missionar Gottes für den Planeten Erde berufen ist. David Torrance hat versucht, die von Gott initiierte Partikularität und Universalität, die besondere und die allgemeine Bedeutung der Mission Israels für die Welt in 10 Gesichtspunkten zu entfalten. Erstens, Israel ist Zeuge für Gottes anhaltenden Bund der Gnade mit Israel und der Welt. Israel zweitens bezeugt den geschichtlichen Charakter der Selbstoffenbarung Gottes. Drittens, Israel steht dafür, dass das Heil ein Geschenk der Freundlichkeit Gottes ist. Viertens, Israel ist ein Beleg für den Kampf und die Rebellion des Menschen gegen Gott. Fünftens, Israel bezeugt die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Sechstens, Israel zeigt Gott als Person, mit deren Wirken in der Geschichte zu rechnen ist. Siebtens, Israel steht oft im Brennpunkt des menschlichen Aufbegehrens gegen Gott und zeigt damit beispielhaft eine allgemein menschliche Grundhaltung. Achtens, Israel bezeugt die Tatsache, dass die Geschichte von einem verborgenen Geschichts- und Gerichtsprozess durchzogen ist. Johann Tobias Beck spricht mit Blick auf Matthäus 24 von einer Symptomentwicklung des Kommens Christi. Diese Symptome des Gerichts haben durch die Jahrhunderte hindurch ihre Analogien, deren quasi Israel die Prototypen geliefert hat. Neuntens, Israel bezeugt den kommenden Tag des Herrn und eine gute neue Schöpfung. Und zehntens, Israel bezeugt durch seine Existenz im verheißenen Land, dass Gott dabei ist, in der Geschichte etwas Großes und Dramatisches zu tun. Das Herauslösen seines Volkes aus den säkularen Bindungen und existenziellen Verhaftungen im doppelten Sinn des Wortes, der Mensch als der Welt anhaftender und von ihrem Fürsten, dem Satan, verhafteter, geht mit einschneidenden und folgenschweren Gerichten einher. Mission ist Gefangenenbefreiung. Das Volk Israel war in der heidnischen Hochburg gefangen. Offensichtlich hatte sich die Schlinge immer enger um sie gezogen. Ein Phänomen der Erniedrigung, das sich in der Geschichte des Volkes Gottes phasenweise immer von Neuem zeigt. Nach Phasen der Toleranz wird immer neu die Schlinge um das Volk Gottes gelegt. Wir sehen das nicht nur unter den vielen verfolgten Christen in der Welt, sondern auch an den gesellschaftlichen Strukturen unseres Landes, an der Ausgrenzung des Christentums auf ganz sublime und hintergründige Weise. Oder beispielsweise ist es durchaus möglich, dass zum Beispiel die Päpste der Zukunft wieder Märtyrerpäpste werden, wie sie es am Anfang der Kirchengeschichte waren. Mein Lehrer Otto Michels sagte, die Kirchengeschichte kehre an ihrem Ende zu ihren Anfängen zurück und das in jeder Hinsicht. Das Leben der Israeliten hatte sich von anfänglicher Gastfreundschaft und relativen Wohlstands in die Unterdrückung durch das Gastland bis zur Tötung von Neugeborenen verwandelt. Ihre starke Zunahme bereitete den Machthabern Angst. Es heißt sogar, sie wuchsen so stark, dass das Land von ihnen voll war. Aus der Optik des Pharaos waren sie sogar zahlreicher als die Ägypter selbst. Für eine heidnische Zentrale immer ein bedrohliches Zeichen, wenn das Volk Gottes irgendwo wächst. Eine solche Existenz wurde als Provokation empfunden. Weiter waren die Israeliten mit einem Traditionsabbruch in Ägypten konfrontiert. Nachdem der neue Pharao von den Verdiensten Josefs um sein Volk und Land nichts mehr wusste oder wissen wollte. Solche Traditionsverluste destabilisieren den äußeren Toleranzrahmen für das Volk Gottes, was wir auch in unserer Gesellschaft erfahren. In dieser Phase setzte zweierlei ein. Erstens das Schreien der Israeliten über ihre Knechtschaft sowie das Hören, Sehen und Gedenken Gottes. Beides ist konstitutiv für die Mission. Vor dem Einsatz der Mission steht das Schreien zu Gott, der selbst aller Mission vorausgeht, voraussieht, vorsieht und voraushandelt. Ziel ist die Befreiung von Gefangenen. Ein Vorbild einer solchen Befreiung finden wir in der Rettung von Mose selbst. Als er in seinem Schilfkästlein, einer Art Nussschalenarche, auf dem Nil trieb, übrigens ein hochintelligentes Design seiner Mutter, schrie er. Die Pharaonentochter sah ihn, Gott sieht, und es jammerte sie, wie Gott Erbarmen hat. Der gleiche Ablauf der Rettungsinitiative wie zwischen den Israeliten und Gott. Die Israeliten trieben im unentrinnbaren Wasser der Sklaverei. Sie schrien. Gott hörte sie, erbarmte sich. Er dachte an den Bund mit Abraham und zog sie aus dem Wasser des Untergangs. Die gleichen vier Schritte bei der Errettung des Babys wie des Volkes Israel. Es ist quasi Gottes Baby, das er aus dem Wasser zieht. Gott sendet in die Wüste. Dass auch die Durststrecken unseres Lebens von Gott gegeben und gewollt sind und schließlich zu ihm führen, belegt die Wüstenwanderung. Die Jahre des scheinbar ziellosen Wanderns im Niemandsland zwischen Ägypten und Kanaan. Aus dem Sklavenhaus befreit, aber wie sah diese Freiheit aus? Ständige Bedrohung von Hunger und Durst, ein andauernder, ungewisser Kampf ums Überleben, vor der Rache des Pharao in wunderbarer Weise bewahrt, aber kurz vor dem Ziel der Reise doch entmutigt. Ja, am Schilfmeer, da glaubten sie an den Herrn und an seinen Knecht Mose, aber der Einzug ins gelobte Land scheint in immer weitere Ferne zu rücken. Ob sie es überhaupt je erreichen werden, ist es ein Wandern im Kreis herum, wo man in der Wüste nach der Oase sieht und sucht und plötzlich entdeckt man seine eigene Spur, die man kreuzt. Gewiss, dabei wurden in Ägypten Arbeitskräfte ausgebeutet, als sie sich zurücksehnten. Aber Arbeitskräfte, Arbeiter lässt man wenigstens nicht verhungern. Was ist das für ein Gott, der uns ein Paradies verspricht, aber uns auf dem Weg dahin vor die Hunde gehen lässt? Mit einer solchen Stimmung im Volk hat Mose zu kämpfen und manchmal bekommt er selbst Zweifel daran, ob es Gott noch gut meint. Was die menschliche Seite betrifft, hat die Wüste ein klares Fazit: Versagen, Unglauben. Darum sollen fast alle Erwachsenen, die den Auszug aus Ägypten erlebt hatten, in dieser Zeit gestorben sein. Erst die nachwachsende Generation durfte ins gelobte Land einziehen. Diese Überlieferung hat sich dem Volk Israel tief eingeprägt. Und sie wird im Neuen Testament bewusst aufgegriffen, gerettet, aber noch nicht am Ziel. Das gilt auch auf das Leben mit Christus. Solange wir noch nicht im Reich Gottes sind, sind wir gerettet, aber noch nicht am Ziel. Aufgebrochen in ein neues Leben, in die Freiheit vom Bösen, aber immer noch anfällig für Zweifel an Gott und Misstrauen gegenüber seiner Führung. In 1. Korinther 10 erinnert Paulus an das Schicksal der Wüstengeneration, um die Gläubigen vor einer falschen Sicherheit zu warnen. Gleichzeitig bekräftigt er Gottes Treue, auf die wir uns verlassen dürfen. Der Hebräerbrief Kapitel 3 und 4 erinnert an die Wüstenwanderung Israels, um zu unterstreichen, dass Glaube sich als Ausdauer in der Hoffnung bewähren muss. Er richtet sich an eine Gemeinde, die einmal eine große Zeit gehabt hat, als sie verfolgt wurde. Jetzt aber hat sie jeden Schwung verloren. Man merkt es bereits am Gottesdienstbesuch. In anderen Worten, auf materielle Sorgen fixiert zu sein, das ist typisch heidnisch. Im Vertrauen auf Gott von der Hand in den Mund zu leben, das ist typisch für Israel. Und das soll auch für Jesu Jünger typisch sein. Der Gott, der rettet, so wird er mehrfach im Buch Exodus genannt. Der Gott, der der wahre Gott ist, er ist eine Provokation für Pharao. Pharao, der nicht nur ein mit göttlichen Kräften begabter Mensch, sondern Sohn von Amon-Re, Abglanz und Abbild des höchsten Himmelsgottes zu sein, beansprucht. Und Mose tritt vor ihn hin, so spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Eine vorher nie gestellte Frage tritt in den Raum eines etablierten und selbstreferenziellen Systems, gesellschaftlichen Götzentums und seiner allenthalben akzeptierten Ordnungen. Wer ist in Wahrheit Gott? Wer ist Eine solche starke Wahrheit, dass das Volk ihm verpflichtet ist. Der Pharao hielt seine politisch-religiöse Struktur für unerschütterlich. Er machte sein Herz schwer wie einen Stein. Ein Stein, das Gegenbild des Lebens. Er verharrte in seiner Sünde. Er wurde verstockt und fixierte Israel in seiner Umklammerung. Und erst durch die 10. Plage erfüllte sich, was der Herr gleich zu Anfang Mose versprochen hatte, dass durch eine starke Hand bezwungen der Pharao das Volk schließlich aus dem Lande vertreiben werde. Jahwe ist der souveräne Herr, der alles Geschehen in verborgener Weise lenkt. Nichts geschieht, was er nicht geplant und Mose und Aaron schon vorausgesagt haben. Auch das Herz des Pharao ist in seiner Hand und kann sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen. Jahwes Sieg über den Pharao ist auch der Sieg über die Zauberer Ägyptens und ihre geheimen Künste und über die zahlreichen Götter. In der Passanacht vollzieht sich ein Gottesgericht über das ganze Land, in dem eine weitere Dimension deutlich wird. Jahwe ist der, der sein Volk dem Gericht zwar nicht entnimmt, aber es im Gericht verschont. Ich erinnere mich gerne, wie Fritz Grünzweig immer wieder auf diese Tatsache hingewiesen hat. Das Volk Israel ist nicht über das Schilfmeer hinübergetragen worden. Es musste auf dem Schlick, auf dem Grund dieses Meeres durchwaden. Hier hat es Gott im Gericht bewahrt, nicht vor dem Gericht. Der Auszug vollzieht sich als ein Zeichen des Gerichts und der Gnade. Der missionarische Gott beruft Menschen in seine Mission. Hier bin ich, antwortet Mose und stellt sich zur Verfügung und kurze Zeit darauf, wer bin ich, dass ich gehen soll? Eine Spannung zwischen Bereitschaft und Befürchtung, von der der Missionar immer hin und her bewegt wird. Aber dann steht da das ganz andere, dieses souveräne Ich, das dritte Ich, das hier auftaucht. Ich will mit dir sein. Meine Sache ist es, sagt Gott, und meine Sache bleibt es, wie einsam und hilflos du auch bist. Die Missionare Gottes, Mose und Aaron, springen über ihren Schatten, gehen hin und reden. Gehen und reden. Zwei ganz zentrale Elemente der Mission. Sie gehen und reden, und zwar gehen sie dahin, wo es am schwierigsten ist, wo die Widerstände am härtesten sind, wo auch die inneren Blockaden am stärksten sind. Sie springen über ihren Schatten und reden mit dem Pharao. Am Anfang ihrer Mission steht ein Reden, ein Wort. Am Anfang war das Wort. Sie benennen ihren Auftraggeber und beziehen ihre Sendung auf seine sendende Autorität. So spricht Jahwe. Das ist das Wort, das wie eine Bombe in dieser Kulturwelt des Pharao, in seiner Götterwelt, in seinem Polytheismus gewirkt haben muss. Ein letztes und entscheidendes und uneinholbares und unverfügbares Wort. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Das Hintreten Moses vor den Pharao hat den Zweck, den Namen Jahwes als Herrn der Welt im heidnischen Land bekannt zu machen. Eine weltmissionarische Perspektive gleich am Anfang der Volkwertung Israels. Auch die Ägypter sollen ihn erkennen und anerkennen. Und ich bin, wenn ich das in Klammern bemerken darf, tief dankbar, dass es beispielsweise in der koptischen Kirche heute in Ägypten eine große missionarische Bewegung gibt, die sogar wesentlich vom Haupt dieser Kirche, also vom, sie nennen ihn auch Papst, er ist schon sehr lange im Amt, Shenouda der Dritte, ausgeht, der jeden Sonntag mehrere gut besuchte Gottesdienste hält, wo vor allem viele Leute mittleren und jüngeren Alters kommen. Ja, Ägypten soll ihn erkennen und anerkennen. Der Pharao ist nicht dazu bereit. Und Gott setzt Plagen ein, um sein Wort nun auf diesem Weg einzulösen. Ägypten steht stellvertretend für die Götter der Völker, die nach Psalm 96 gegenüber Jahwe nicht zu sind. Sie werden nicht bestritten, aber es wird bestritten, dass sie etwas vermögen. Dennoch hat Gott sein Volk erhalten, dass meine Kraft an dir, am Pharao, an der Welt, an Ägypten erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich heute Morgen so langsam aufs Mittagessen zusteuerte und die Post öffnen musste und dann hierher fahren musste, deshalb endet es hier. Noch eine kleine Summa zum Schluss. Die Lebensadern des Missionarischen sind die: Gott konstituiert sein Volk. Er ist der, der befreit, der sein Volk ausziehen lässt und in die Freiheit versetzt. Sein Werden und sein Weg bezeugen die Mission Gottes in der Welt. Seine Existenz ist eine einzige Mission, eine Botschaft Gottes an die gesamte Welt. Und auch für die neutestamentliche Gemeinde gilt: Es gibt für sie keine missionsfreie Existenz. Das würde für sie bedeuten, überhaupt nicht zu existieren. Gott selbst sammelt sein Volk zur Sendung. Sein Weg führt durch die Wüsten dieser Welt und sein Ziel ist das verheißene Land, darin Milch und Honig fließen.